Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlun-Glas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten.
Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Link, bitte finde mich.
Heute ist der 11. Mai und ich freue mich, bei mir in der Leitung ist schon der Florian. Hallo Florian.
Hallo allerseits.
Warum ich dieses Datum erwähne? Ja klar, morgen ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Und viele von euch warten da schon viele Jahre drauf. Es kommt ein neues großes Zelda, nämlich Tears of the Kingdom, ist vor dem Release, ja, wenige Stunden, wenn dieser Podcast erscheint, ist dann Release-Zeit und nicht wenige von euch da draußen haben sogar Urlaub genommen, um dieses Spiel dann genießen zu können. Wir wollen heute drüber sprechen. Das ist der Shock 2 Review-Podcast zu Tears of the Kingdom. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden euch natürlich nicht spoilen. Wir werden über das Spiel reden, wir werden über Dinge reden, die natürlich auch schon bekannt sind. Aber jetzt können wir auch drüber reden, wie sich das Ganze anfühlt, welche Ängste wir eigentlich im Vorfeld hatten, ja, über dieses Spiel. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, warum habt ihr Ängste? Breath of the Wild ist das beste Spiel aller Zeiten, ja. Wir wissen aber, nicht jeder ist der Meinung, dass das das beste Zelda ist. Und ich freue mich sehr, dass der Florian wieder für Shock 2 das Spiel getestet hat. Warum? Der Florian ist jemand, der ein extrem großer Zelda-Fan ist, aber auch sagt, Breath of the Wild ist vielleicht nicht unbedingt der Weg, den du einschlagen hättest sollen für Zelda. Umso mehr war ich gespannt, wie gerade er dieses Spiel jetzt testet, der große Nachfolger, der jetzt erscheint. Denn eins ist klar, wenn es dem Florian am Schluss gefallen hat, dann ist das Spiel wirklich ein Spiel, das dann wirklich für alle Zelda-Fans was sein könnte. Und jetzt ist, ja, ich habe genug Einleitung, jetzt lasse ich den Florian reden. Florian, du spielst jetzt schon wirklich seit geraumer Zeit das Spiel. Wir haben da jetzt wirklich sehr früh auch von Nintendo den Code bekommen. Heute erscheint nicht nur dieser Podcast, sondern wenn ihr jetzt auf Shock 2 geht, dann gibt's auch das Review. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Mit was soll ich anfangen? Ich würde sagen, lasst uns einfach reden über die Prämisse, die dieses Spiel angeht. Ist es wirklich ein richtig großer Nachfolger? Ja, oder ist es doch ein Zelda, das nur mitschwimmt im Erfolg von Breath of the Wild? Wie fühlt sich's jetzt an nach vielen Stunden in dieser Welt?
Also man muss vielleicht mit einem ganz klar anfangen. Das Spiel war ja bei der ersten Ankündigung, wie man den ersten Trailer gesehen hat, hieß es ganz klar, the sequel to Breath of the Wild. Und genau das bekommt ihr auch. Also das ist jetzt sowohl in Sachen Story, das Spiel schließt mit demselben Link an die Geschichte von Breath of the Wild an. Ohne dass ihr jetzt Vorkenntnisse mitbringen müsst, das ist der Vorteil. Also natürlich, es bringt ein bisschen was, wenn man Breath of the Wild gespielt hat. Aber auch wenn man neu einsteigt, das funktioniert schon. Aber, wie gesagt, es ist derselbe Link, es ist eine klare Story-Fortsetzung, es ist sogar mehr oder weniger aufgrund von gewissen Dingen dasselbe Hyrule. Also da kommen einem viele Dinge bekannt vor, auch in Sachen Gameplay, ganz klar ein Breath of the Wild Sequel. Und in der Hinsicht ist es halt vielleicht das als etwas, das man als kleine Kritik nennen kann. Es ist keine Revolution, wie das Breath of the Wild war, das halt einfach mit einem wirklichen Umsturz die Zelda-Formel auf den Kopf gestellt hat. Und wie gesagt, da war ich ja nicht der größte Fan davon, sondern wir reden hier von einer Evolution, von einer Weiterentwicklung, wo man gesagt hat, gut, Breath of the Wild hat vieles richtig gemacht. Und das muss man ja auch ganz objektiv sagen, auch wenn man subjektiv vielleicht manchmal anderer Meinung ist. Aber was können wir, wo können wir diese Formel ein bisschen tweaken? Wo können wir Dinge besser machen? Wo können wir Dinge anders machen? Wo können wir Dinge spannender machen? Und das ist dann Tears of the Kingdom. Also das ist, wie gesagt, erwartet euch keine Revolution von diesem Spiel, erwartet euch aber eine konsequente Weiterentwicklung.
Lass uns gleich zu dem Punkt kommen, ja, zu den Weiterentwicklungen, zu den Tweaks, wie du es schon angesprochen hast, ja. Es gab ja bei Breath of the Wild einige Kritikpunkte, die sogar geteilt wurde von den großen Fans, ja. Was zum Beispiel etwas ist, was total augenscheinlich war. Du hast eine riesige Welt gehabt, ja, du hast Hyrule, aber im Großen und Ganzen war diese Welt ja ziemlich leer. Wie sieht's da aus? Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die vielen auf den Nägeln brennt, ja, auch wenn es da schon nicht schon Videos gab und Gameplay-Videos, wo man schon einiges sehen konnte, aber das ganze Spiel ist natürlich doch was anderes dann noch, ja. Wie voll ist diese Welt? Hat dann Nintendo nachgelegt und hat gesagt, okay, Hyrule wird jetzt lebendiger?
Also mein Eindruck ist schon, dass die Welt, dass Hyrule jetzt lebendiger ist. Man merkt auch einfach, man ist jetzt in einer anderen Phase. Wir haben ja in Breath of the Wild diese Geschichte der Calamity, wo ja sehr viel zerstört worden ist. Und jetzt merkt man, dass es ein Hyrule im Wiederaufbau, das da gerade zu sehen ist. Und dementsprechend fühlt es sich über viele Strecken lebendiger an. Es gibt auch wieder mehr Dialoge und mehr Miteinander einfach. Obwohl es dazwischen dann schon auch diese weiten Landstriche gibt, wo man sehr, sehr lange reiten kann, ohne dass man irgendjemanden begegnet. Oder auch, wo man sagen muss, naja, das ist vielleicht für jemanden, der jetzt nicht jeden Berggipfel erklimmen muss, einfach weil er da ist, vielleicht ein bisschen zu lang. Also das ist so was, was ich für mich mitgenommen habe. Mir wären zum Beispiel die Laufwege manchmal ein bisschen lang. Auf der anderen Seite, das wird natürlich mit der Zeit besser. Irgendwann hat man dann sein Pferd mit, dann geht's natürlich schneller. Man hat natürlich diese ganzen Teleportmöglichkeiten, wo man an verschiedenen Stellen springen kann. Dann geht's natürlich relativ flott. Aber ja, die Welt ist schon, finde ich, voller, auch von den Charakteren her. Man interagiert wieder mehr mit Personen, aber sie ist jetzt nicht dicht gepackt mit Locations, mit Dingen, die man tun kann, sondern es hat trotzdem diese Weitläufigkeit, die ja auch vielen an Breath of the Wild gefallen hat, dass man halt wirklich eine ganze Landschaft simuliert hat. Insofern, ja, also besser, aber vielleicht, also wenn das wirklich gestört hat, wie leer es ist, der wird vielleicht sagen, ja, es ist besser, aber es ist jetzt nicht völlig behoben, ist aber auch nicht zu erwarten gewesen, dass da jetzt jede Stelle bewohnt ist.
Ich muss ein bisschen aufpassen, wir wollen euch ja auf keinen Fall spoilern, aber ich glaube, das wird kein großer oder überhaupt kein Spoiler sein. Du hast schon gesagt, andere Zeit eigentlich, ja, sprich, es wird neu aufgebaut und so weiter nach den Ereignissen von Breath of the Wild. Gibt's irgendwelche Anhaltspunkte, wie lang da Zeit vergangen ist?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da jetzt unmittelbar viel Anhaltspunkt gibt, aber es wirkt relativ unmittelbar. Es ist vielleicht ganz kurz, das sind jetzt wirklich nur der Anfang, ja. Also ich rede jetzt wirklich von den ersten 5 Minuten und auch das ist etwas, was man gesehen hat, nämlich im allerersten Teaser. Wer sich erinnert an diese Stelle, wo Link da mit Zelda durch diese Keller geht, das war da schon zu sehen, die sind da auf einer Untersuchungsexpedition nach unten und sind noch immer auf der Suche nach Dingen, also nach den Geheimnissen, die jetzt aufgetaucht sind, die sich unter, in dem Fall Schloss Hyrule, verbergen und wo man versucht, diese Zivilisation neu aufzubauen und Informationen über das Rundherum zu finden. Also es ist jetzt nicht 10 Jahre später, würde ich sagen, sondern es ist, wie gesagt, ich habe keinen genauen Anhaltspunkt. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass es irgendwo gesagt wird. Aber es wirkt jetzt nicht, als wäre das sehr viel.
Also es fühlt sich nur ein, zwei, drei Jahre her.
Irgend sowas, ja. Irgend sowas wird sein. Es ist genug Zeit, dass es eindeutig Veränderungen gab, dass sich Personen etabliert haben, dass sich Siedlungen etabliert haben und so weiter und so weiter. Aber es ist jetzt nicht, Link ist jetzt plötzlich 20 Jahre älter geworden.
Das keine weißen Haare. Komisch.
Genau, keine weißen Haare, sondern eigentlich relativ konsequent danach.
Jetzt ist es so, dass gerade die Story, ja, und auch Achtung, es wird nicht gespoilt, aber die Story war für viele dann doch ein Kritikpunkt am ersten Teil. Klar, Open World, da ist immer schwerer, natürlich so eine lineare Story für die Spieler zu ermöglichen, die sowohl linear ist, aber trotzdem dir genug Freiraum gibt für Erkundungen und wo du einfach dich verlieren kannst, absichtlich auch in der Welt, wenn auch nicht unabsichtlich. In Interviews wurde immer wieder gesagt, ja, das ist ein Punkt, den wir angehen wollen im Nachfolger. Wir wollen mehr Story geben. Ja, jetzt gab es vor kurzem den Story-Trailer. Ja. Der ist vollgepackt mit Story, mit Dialogen, mit Action, mit wo man sich denkt, okay, das ist mehr Story in dem Trailer, als ich mich erinnern kann in Breath of the Wild. Wobei, auch bei Breath of the Wild gab es so einen Story-Trailer. Das war aber dann eher ein Punkt der Erinnerungen im Spiel und nicht der Story dann im eigentlichen Gameplay. Wie sieht's da aus? Ja, hab ich da wirklich nachgebessert? Bekomme ich bei Tears of the Kingdom jetzt mehr Story?
Gefühlt ja, sie ist nur noch immer ein bisschen ungleich verteilt. Also eben auch da, ich rede jetzt noch mal ganz kurz über diese ersten 5 Minuten, da habe ich mir gedacht, hey, cool, die hauen da echt viel Story rein. aber eigentlich fühlt es sich fast unangenehm an, weil das war so ein bisschen dieses Railroading, wo man Dialoge führen muss, wo es dann irgendwann heißt, nein, du kannst da jetzt nicht abbiegen, sondern du musst diesem Dialog folgen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ganz ehrlich, wenn das jetzt die Art ist, wie sie die Story erzählen, dann fühlt sich das auch nicht richtig an. Aber das gibt sich sehr schnell. Also lasst euch bitte nicht von diesen ersten 5 bis 10 Minuten da irgendwie den falschen Eindruck geben. Das Spiel öffnet sich relativ rasch. Aber ja, es ist meiner Meinung nach auch besser darin, seine Geschichte zu erzählen. Das liegt für mich ein bisschen daran, wie sie die Quests gesetzt haben, was sie an Geschichten in den Quests erzählen. Das gab es ja in Breath of the Wild eh auch schon, dass man gesagt hat, so, da musst du als nächstes hin. Aber ich finde, sie haben es ein bisschen besser vom Pacing gemacht. Weil ein Kritikpunkt, den ich an Breath of the Wild ganz klar hatte, war einfach, wenn man von diesem Plateau dann mal herunten ist, wo dann diese Main Quest kommt und sagt, das sind die 4 Punkte, wo du hin musst und geh mal dorthin. Die waren sehr weit weg und da war einfach viel auf dem Weg zu erledigen, wo man viel erst erkunden musste. Und das ist jetzt einfach, ich sag mal, ohne zu spoilern, strukturell gar nicht so viel anders, aber sie verpacken es besser und dadurch wird das Story-Pacing auch besser.
Etwas, das in anderen Spielen auch gang und gäbe war und was bei Zelda Breath of the Wild eingeführt wurde, wurde natürlich die Haltbarkeit der Waffen. Ja, etwas, das viele genervt hat, die nicht Crafting betreiben wollten. Wissen, da bräuchte ich jetzt gleich fragen, das wurde beibehalten. Also sprich, die Waffen haben diesmal auch nur eine Haltbarkeit. Es gibt aber, und da will ich jetzt gleich überleiten, gleich 4 Punkte, die das Spiel doch neu und frisch machen, nämlich 4 besondere Fähigkeiten, die Link jetzt bekommen hat. Und da gibt es eine Fähigkeit, die soll, zumindest wenn man viele Previews liest, dieses Crafting und diese Haltbarkeit der Waffen, dass ihr Waffen nur ein paar Schläge verwenden könnt und selbst Dinge wie das Master Sword war ja so, dass sich aufladen musste und so weiter. Das soll das Ganze deutlich angenehmer und spannender machen für den Spieler, nämlich die Synthese. Wie hast du die empfunden? Ja, hattest du auch so viel Spaß dabei, keine Ahnung, Bomben auf Pfeile zu geben, irgendwelche anderen komischen Sachen auf Pfeile zu geben, statt einem Schwert einen Stock mit einem Stein zu verwenden und so viele andere Dinge?
Ja, also fangen wir von vorne an. Ja, das Waffenzerbrechen, das haben wir ja schon erwähnt, ist noch immer da und es ist noch immer genauso lästig. Also es gibt ja dann einfach später mal so ein bisschen größere Abschnitte, wo man jetzt nicht unbedingt Waffen einsammeln kann. Da ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann echt nicht mehr wusste, was ich an Waffen noch verwenden soll, weil einfach alles irgendwann zerbricht. Ja, die Synthese hilft hier ein bisschen. Ganz knapp gesagt, da kann man einfach sagen, mit diesem Synthese-Skill, ich möchte jetzt auf meine Waffe, auf meinen Schild, einen Gegenstand, der da am Boden liegt, drauf pappen. Das könnte jetzt eben zum Beispiel ein Stein sein, den ich auf einen Stock gebe. Das kann im Extremfall sein, so Sachen wie Monsterüberreste, also zum Beispiel ein Echsenhorn, das dieser Waffe dann elektrische Eigenschaften gibt.
Oder ein Baumstamm auf Schwert und solche Dinge.
Genau. Oder man kann sich einen Flammenwerfer auf Schild bauen oder einen Spiegel. Das macht dann natürlich bei gewissen Gegnern mehr Sinn. Und das Ganze hat den Vorteil, es verlängert dann die Haltbarkeit, weil dieser Haltbarkeitscounter quasi zurückgesetzt wird. Ja, das macht schon Spaß, wenn man sich ein bisschen überlegen kann, was man da jetzt drauf pappt. Ich finde es in der Umsetzung vielleicht nicht ganz optimal, weil man sammelt sehr, sehr viele Dinge irgendwann im Inventar. Ich kann aber nicht einfach sagen, ich möchte meine Waffe jetzt synthetisieren mit Dingen aus dem Inventar, sondern ich muss die Dinge aus dem Inventar nehmen und auf den Boden legen, damit ich dann wieder synthetisieren kann.
Ich glaube, außer beim Pfeil.
Genau.
Kann man auswählen direkt. Ne?
Beim Pfeil kannst du direkt
sagen. Das wäre zum Beispiel etwas für Nintendo für einen ersten Badge, das bitte auch bei den anderen Sachen, glaube ich, dazugeben. Ne?
Ja, das wäre schon angenehm, weil man verwendet es dann plötzlich sehr wenig, weil ich habe dann sehr oft einfach einen Stein drauf gepappt oder irgendwas, was halt rumgelegen ist, weil es einfach angenehmer ist, als ins Inventar gehen. Natürlich, da kann man sich anschauen, was für Eigenschaften hat das jetzt.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn da so ein großer Gegner auf dich zujagt, ja, und du möchtest nur schnell irgendwas ändern und du gehst dann rein, musst es rauslegen, musst es dann kombinieren und so weiter. Ja, das macht ein bisschen Stress wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Ich hatte tatsächlich, also jetzt ganz, ganz full disclosure, ich bin ja mit dem Spiel auch noch gar nicht fertig. Also ich habe dieses Spiel jetzt 2 Wochen und ich habe zwar sehr, sehr viel gespielt und ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß eigentlich alles, aber ich bin halt noch immer nicht in alle Geheimnisse vorgedrungen. Ja, also das wäre bei dem Spiel nicht zu erwarten, weil ohne Lösung wird man dann niemals alles finden. Ich hatte gestern dieses Problem, bin in einen Kampf mit einem wirklich großen Gegner gekommen und bin dann draufgekommen, da wäre es jetzt praktisch, wenn mein Schwert Blitzeigenschaften hätte. Ich bin aber jedes Mal, wenn ich gestorben bin, quasi direkt in diesen Boss-Encounter neu reingekommen. Und das heißt, man weicht in den ersten Momenten einfach aus, versucht aus dem Inventar diesen Gegenstand zu nehmen, den man braucht, auf den Boden zu werfen und dann noch die Synthese anzuwenden. Und das war dann schon irgendwie ein bisschen lästig. Aber es ging dann irgendwann. Es hat dann schon sehr viel gebracht, aber es ist halt so eine Zusatzschwierigkeit. Und wenn dann die Waffe noch mittendrin im Kampf drauf geht, dann ist es gar nicht mehr lustig. Also dann, könnte man weniger umständlich machen, vor allem, weil ja ein gewisser Teil davon, eben zum Beispiel das aus dem Inventar raussuchen, das passiert ja auch nicht in Echtzeit, da bleibt das Spiel ja sowieso stehen. Also warum man das nicht ein bisschen userfreundlicher macht? Ja, aber auch das ist eigentlich Jammern auf hohem Niveau, weil es ist schon lustig. Und wenn man mal auf einen Zweihänder ein anderes Schwert drauf pappt und plötzlich hat man eine irrsinnig lange Waffe, das ist schon auch lustig anzusehen. Also das macht schon Spaß.
Das glaube ich dir sofort. Und es ist auch nicht das einzige Element, das ja da auch spannende Fähigkeiten gibt, die einfach komplett was Neues sind für Legend of Zelda. Lass uns aber noch kurz über Synthese reden und über die Waffen. Was ich natürlich schon noch machen kann, ist einfach, ich nehme zweimal das gleiche Schwert und klebe es zusammen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es dann nicht nur stärker, sondern es hält auch doppelt so lang.
Ob es wirklich doppelt so lang ist, habe ich nie gemessen, aber natürlich, wenn man Sachen jetzt zusammenpappt, man sieht auch immer sofort, das steigert jetzt den Angriffswert und gibt auch Fähigkeiten dazu. Also man kann da schon sehr viel basteln und es ist natürlich, wie gesagt, es ist auch einfach extrem lustig, wenn die Waffe dann lang wird. Das ist auch einfach lustig zum Zuschauen. Das macht einfach Spaß.
Lass uns über Basteln reden. Da gibt's eben die Synthese, die cool ist für Waffen und so weiter, wo ihr auch wirklich abgedrehte Sachen machen könnt. Also ich freue mich da wirklich, wenn wir dann auch im Forum lesen, was ihr alles da versucht habt, zueinander zu kleben. Ja, weil da liegen ja auch Dinge herum, die man eigentlich nicht zum Kämpfen verwendet, die aber trotzdem dann einen Effekt haben. Also das ist das Spannende, die haben sich da schon einiges überlegt, zum Experimentieren einzuladen. Und ich glaube auch, manche Sachen, wo sich Nintendo nichts überlegt hat, wird dann doch funktionieren irgendwie und wird irgendwas auslösen. Mal schauen, was da rauskommt. Aber das andere spannende Feature ist natürlich Ultra Hand. Ultra Hand ist drinnen und damit könnt ihr ja sowohl als Telekinese machen, sprich Gegenstände, die auch weiter weg sind, aufheben und woanders hin transportieren, als auch kreativ sein. Und ihr könnt Fahrzeuge, Boote, Fluggeräte bauen, Mechs habe ich gesehen im Trailer, also alles ist kein Spoiler, sieht man alles im Trailer. Das ist ja eigentlich doch ein sehr spannendes Feature. Und da frage ich mich, macht das auch Spaß? Wie lang macht das Spaß? Und wie sehr ist das zentrale Element des Spiels? Weil ich glaube, das befürchten auch viele, dass ich jetzt die ganze Zeit basteln muss.
Also du musst schon sehr viel basteln. Die Ultra Hand ist sicher der Skill, den man am meisten verwendet. Das ist bei mir auch ganz klar der Default-Skill, den ich eigentlich immer ausgerüstet habe. Meistens eher wegen dem Bewegen als wegen dem Basteln. Aber ja, auch dieses Basteln spielt, wenn auch meistens im kleineren Rahmen, einfach eine zentrale Rolle, wo man halt wirklich überlegen muss, wie kann ich jetzt Dinge kombinieren, wie kann ich Dinge bewegen, wie kann ich Dinge von A nach B bewegen. Das sind wirklich oft zentrale Puzzle-Fragen, die sich stellen. Und ja, es gibt schon auch relativ oft so Punkte, wo es dann heißt, naja, du musst jetzt was zusammenbauen. Und sei es nur, weil es einen See gibt, den man mit seiner Ausrüstung einfach oder mit seiner Ausdauer eigentlich nicht überqueren kann und rundherum ist auch schwierig, naja, dann nimmt man halt quasi so ein Holzbrett, das man hinlegt, pappt einen Ventilator drauf und hat ein primitives Boot, mit dem man fahren kann. Oder natürlich auch ganz typisch, weil es immer wieder vorkommt, man kann ja jetzt auch Kutschen bauen für seine Pferde. Da kann man einfach im Stall sagen, man hätte jetzt gern das Zaumzeug dran, dann kriegt das Pferd hinten dran so einen Balken und den kann man an die Kutsche dran pappen und dann ja kann man quasi eine Kutsche nutzen, um zum Beispiel andere Leute zu transportieren. Auch das kommt relativ oft vor. Grundsätzlich macht das schon Spaß. Also das ist schon lustig. Hin und wieder habe ich mich auch schon dabei ertappt, dass ich, dass man dann anfängt, Bastellösungen zu suchen, die man vielleicht ganz anders lösen hätte können. Auch da eine kurze Geschichte. Ich sage jetzt nicht wo, weil damit ist es relativ wenig Spoiler. Da ging es darum, ich musste einen Lichtstrahl umlenken mit einem Spiegel. Und ich habe dann überlegt, das eine, da komme ich nicht hin, da gibt's keinen Spiegel. Und ich habe dann eine Platte genommen, aber dann einen Ballon drauf gepappt, habe den Spiegel draufgestellt und habe mich dann mit einer Fackel hingestellt, damit dieser Ballon quasi nach oben fliegt und dann irgendwann diesen Lichtstrahl trifft. Es hätte fast funktioniert, ich war dann einfach nur immer schlecht positioniert, aber auch das spricht für das Spiel, das wäre eine gültige Lösung gewesen. Ich habe es dann ein bisschen anders gelöst, im Endeffekt trivialer, ich habe mich mit dem Spiegel in der Hand hingestellt und habe mir dann einen guten Winkel gesucht. Aber allein, dass das geht, ist schon sehr, sehr viel wert und erhöht natürlich auch diesen Sandbox-Faktor. Also ihr könnt sehr viel machen. Es ist auch so, dass in Hyrule wirklich fast an jeder Ecke irgendwo so ein Baumaterialien-Depot rumliegt, wo dann steht, ja, das ist für den Wiederaufbau, nehmt euch einfach, was ihr braucht. Da findet man schon viele Grundbestandteile, die man jetzt für irgendwelche Konstrukte braucht. Also da geht es vor allem um Balken und Bretter und solche Dinge. Da kann man schon sehr lustige Dinge machen.
Auch viel Blödsinn wahrscheinlich, ne? Mit sehr Raketen viel, und so.
Ja, wobei diese Dinge sind halt dann wieder ein bisschen schwerer zu bekommen. Also da geht es ja dann um, da gibt's, ich will jetzt gar nicht sagen, wo die her sind, weil das würde in die Story hineingehen, aber das sind ja spezielle Bauteile, die da plötzlich auftauchen und das hat einen Grund, warum die da sind, sagen wir es mal so.
Wir haben ein paar Berichte gelesen, anscheinend in den Preview-Versionen konnte man die auch eben schon einbauen. Und da kann man wirklich jede Menge Blödsinn noch anstellen.
Oh ja. Also und teilweise ist es auch notwendig. Also, weil eben, es kommen dann Gegner, die benutzen Raketenwerfer, ja. Mhm. Oder die benutzen Flammenwerfer. Da muss man sich schon überlegen, wie man das dann kontert, weil das ist nicht ohne. Auf der anderen Seite natürlich, man kann genau diese Dinge dann wieder auf eine Waffe draufpappen und dann wird's natürlich spannend für den Gegner. Es gibt aber auch ein Limit bei diesen Sachen, es gibt dann so eine Batterieanzeige, die wird halt dann auch immer weniger, das heißt, man kann die zum Beispiel nicht unbegrenzt mit dem Boot fahren, man muss dann wieder abschalten, aber es lädt sich so schnell wieder auf, wenn man jetzt nicht mitten in der Luft ist.
Kann man das vergleichen mit dem Master Schwert im ersten Breath of the Wild, oder? Das Aufladen?
Wenn ich Breath of the Wild so weit gespielt hätte, dass ich das beurteilen könnte, würde ich das vielleicht ja sagen, aber es geht wirklich sehr schnell. Also es ist, man schaltet ab und es lädt sich eigentlich sofort wieder auf. Blöd ist halt zum Beispiel, man fährt, das ist auch im Prolog schon drin, dass man mit Loren fährt, wo man dann auch Antriebe bauen muss, damit man natürlich die Schienen entlang fährt. Wenn man dann natürlich so à la Achterbahn genau in der Steigung ist, dann fährt man natürlich rückwärts, dann geht es sich vielleicht nicht aus, dass man dazwischen auflädt. Auch da gibt es aber Möglichkeiten, dass man diese Batterieladung aufrechterhält. Also ja, es ist diese Synthese schon ein sehr zentrales Thema in diesem Spiel und wird nicht so sein, dass man dieses Spiel durchspielen kann ohne Synthese. Wobei, ich glaube, das kann man auch nicht so sagen. Es gibt immer Leute, die dann irgendeine Lösung finden, wie man ohne irgendwelche Skills diese Dinge spielen kann.
Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Ja. Aber ja, also stellt euch mal im normalen Durchlauf darauf ein, dass ihr diese Synthese verwenden werdet. Es funktioniert aber eigentlich relativ einfach, es ist intuitiv. Das Einzige, wo ich ein bisschen manchmal fluche, ist, wenn man Gegenstände drehen muss, weil natürlich, man kann die jetzt dreidimensional im Raum drehen, hat aber natürlich nur zwei Achsen. Das ist manchmal nicht ganz so intuitiv und ich habe auch dazwischen mal kurz mit dem Alex geplaudert, weil der ja, wie wir mittlerweile auch schon gehört haben, das Spiel ja auch spielt und der hat auch ziemlich geflucht drüber, dass das halt nicht immer sich so dreht, wie man sich das vorstellt. Also das, also gerade dieses Kippen ist manchmal ein bisschen fummelig, da würde ich mir manchmal auch eine schönere Lösung wünschen, aber es ist okay und es ist jetzt auch keine Feinsteuerung notwendig, weil es geht eh nur in 45 Grad Schritten und alles Feinere dreht sich nur in Bezug auf sich selber, also da muss man dann selber schon gehen. Ist mir aber dann auch schon passiert, dass ich mich dann bewegt habe, um den Winkel richtig hinzukriegen, mit dem Resultat, dass ich dann irgendwo runtergefallen bin. Also man muss dann schon auf sehr viele Dinge achten. Aber es macht trotzdem Spaß und ja, man kann wirklich sehr kreativ werden und kreative Lösungen finden. Und das ist vielleicht das Schönste. Es gibt eben wie das eine Beispiel, das ich gesagt habe, es ist nicht so, dass das Spiel sagt, und das ist jetzt die einzige Lösung, sondern ihr könnt auch kreative Lösungen finden und das funktioniert schön.
Jetzt gibt's ja eben diese zwei Fähigkeiten, die beide eben ins Kreative gehen, wo man experimentieren darf, muss, soll. Ja, das sind nur Dinge, wenn ich dann nicht denke, ja, die mich dann doch, umso besser sie gestaltet sind, aus dem Spiel auch herausreißen können. Indem ich einfach denke, boah, ich will einfach noch einen Blödsinn anstellen und noch einen Blödsinn und was passiert, wenn ich das da dran pappe und oh, ist falsche Richtung, also wieder alles zurück, ja. Wie sehr reißt mich das aus der Immersion raus, dass ich ja da eigentlich eine Aufgabe habe in dem Spiel? Ja, also jetzt, wir brauchen gleich über die Aufgabe reden. Wie gesagt, wir wollen jetzt gleich die Story groß spoilen, ja. Aber wie sehr reißt mich das raus? Oder ist das so eingebaut? Gibt es irgendwie da dann doch Mechanismen, die mich dann immer wieder auf den richtigen Pfad bringen? Wie hat das Nintendo gelöst? Ja, weil auch das war ja für manche dann doch ein Kritikpunkt an der offenen Welt in Breath of the Wild, dass sie irgendwann sich verloren haben in dem Spiel und gar nicht mehr das Ziel verfolgt haben, ja, das Spiel zu meistern.
Also ich glaube, die Antwort darauf muss man ein bisschen zweiteilen. Man kann sich in dieser Welt natürlich völlig verirren und verlieren und sagen, eigentlich, was interessiert mich gerade, was die Aufgabe ist? Ich will das, ich will jetzt Blödsinn anstellen. Das ist okay und das erlaubt das Spiel auch. Auf der anderen Seite, man wird vieles von diesen Dingen auch deswegen machen, weil man ja gerade auf dem Weg zu einem Ziel ist und vielleicht eben irgendwie den Weg frei machen muss oder den sich einem Gegner stellen muss, dem er eigentlich noch nicht gewachsen ist. Weil man muss schon sagen, dieses Spiel ist einfach insgesamt ziemlich tödlich. Also ich bin ziemlich oft gestorben in dem Spiel. Und da muss man auch oft mal anfangen, um die Ecke zu denken und sich zu überlegen, wie kann ich da jetzt vorbeikommen an etwas? Und da kann man diese kreativen Lösungen auspacken. Oder natürlich, man sagt, ich kämpfe mich da jetzt durch. Ist beides legitim. Das Spiel ist manchmal leider nicht optimal da drin, mich vorzuwarnen, dass das jetzt gefährlich werden könnte. Also mir ist es sehr schnell passiert, dass, wo das Spiel dann aufmacht, dass ich in eine Richtung gegangen bin und mir gedacht habe, ja, ich möchte jetzt dieser Quest nachgehen. Da gibt es auch einen ganz klaren Punkt auf der Karte meistens, die sagt, da geh hin. Und dann bin ich in was reingelaufen und mir gedacht habe, okay, das kann ich jetzt einfach noch nicht. Ja, da sind so viele Gegner, das funktioniert nicht. Oder mir fehlt ein Trank oder eine gewisse Mahlzeit, weil ich gewisse Skills brauche. Also es ist ja auch das wieder da, dass es extrem heiß werden kann oder extrem kalt. Das kennen wir ja alles aus Breath of the Wild. Das ist alles wieder da. Und das steuert dann schon ein bisschen, wo ihr hingehen könnt. Das ist aber auch manchmal ein bisschen frustrierend. Also wenn man sich jetzt wirklich wohin bewegt und dann feststellt, da komme ich jetzt gerade nicht weiter, und dann muss man umdrehen, dann bleibt natürlich auch die Handlung ein bisschen liegen. Aber auf der anderen Seite, man hat in der Zeit so viele neue Dinge entdeckt und sich so weiterentwickelt und trotzdem das Gefühl, man ist vorangekommen, dass es eigentlich gar nicht so viel ausmacht. Also mir zumindest nicht.
Lass uns noch ein bisschen über die Handlung reden, auch ja. Jetzt hier wieder ohne Spoiler. Wie sehr ist die getragen, dass sie halt immer wieder hineinkommt. Also wie gesagt, das war, glaube ich, das, was viele auch gestört hat im ersten Teil, ja, dass dann irgendwann zwar Erinnerungen da waren und das ein oder andere Gespräch, aber dazwischen war man ziemlich verloren eigentlich, außer man war fokussiert, aber das war ja auch nicht Sinn der Sache, fokussiert zu sein. Wie ist da eben diesmal die Waage zwischen offener Spielwelt, Nebenmissionen, tollen Gesprächen, witzigen Situationen und der Haupthandlung?
Ja, ich würde sagen, das Spiel kann das alles eigentlich, so blöd es klingt. Mhm. Es gibt die Haupthandlung, ganz klar. Da gibt es ziemlich bald mehrere Quests, denen man nachgehen wird. Auch da finde ich es hilfreich. Sie wirkt auf mich im Vergleich zu Breath of the Wild besser gesplittet. Das heißt, man kann sie kleinteiliger angehen und das kommt jemandem wie mir als Spieler sehr entgegen, weil ich das einfach nicht mochte am Breath of the Wild, dass man gesagt hat, so, und da geht's eigentlich zum Spielende und alles dazwischen musst du selber entdecken. Es gibt aber auch eine Menge an kleinen Aufgaben, die wirklich Nebenaufgaben heißen. Es gibt Dinge, die, glaube ich, Episoden heißen. Das sind noch kleinere Geschichten. Und man findet eigentlich immer irgendwas, was die Welt und die Story der Welt weitererzählt. Das ist vielleicht nicht die ganz große Handlung, die dann weitererzählt wird, weil klar, die geht in der Haupthandlung weiter. Und es kann schon mal sein, also mir ist das wirklich so passiert, ich hatte die ersten 2 Tage, habe ich das Gefühl, wow, das geht wirklich schnell voran und ich bin in der Haupthandlung wirklich weitergekommen. Man muss auch sagen, das liegt an diesem Tutorial-Bereich, der wie das große Plateau funktioniert. Der wirkt auch schon größer und weitläufiger, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe von der Struktur. Man lernt alle Skills kennen. Aber danach kommt eben dieser Punkt, wo es dann schon ein bisschen weiter zum Laufen wird. Und da ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich einfach verläuft und in Dinge abbiegt, die vielleicht jetzt gerade mich von der Haupthandlung abbringen. Und trotzdem, das Spiel drängt einen nicht weiterzumachen. Also das ist vielleicht, muss man schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass irgendwer dahinter steht und sagt, du, deine Zeit tickt. Also wir kennen das ja von, was weiß ich, Zelda Majora, wo in 3 Tagen ist alles vorbei. Das ja. gibt's da nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie immer so dieser, es ist für mich schon dieses Gefühl, da ich möchte jetzt weitermachen, ich möchte mich weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist eben auch so ein Zugeständnis an alle Arten von Spielern. Wer der Haupthandlung folgen möchte, ja. der wird auf der Reise genug Dinge finden, die einen stark genug machen, dass man die Reise fortsetzen kann. Und wenn man das nicht möchte, wenn man erkunden möchte, dann wird man sowieso der Haupthandlung nicht gleich folgen wollen. Das passt schon für beide. Ich möchte vielleicht beim Erkunden noch ganz kurz einhaken, etwas, was mir irrsinnig geholfen hat, weil einer meiner Kritikpunkte war ja, und ich weiß, da bin ich ziemlich allein, ich mag das, wenn man mir besser sagt, wo ich hingehen muss. Und damit meine ich nicht nur jetzt die Quests, weil, wie gesagt, das habe ich eh schon gesagt, das sind die Marker dann da, wenn man die Quest auswählt, sondern auch, wo sind interessante Punkte, die ich mir unbedingt anschauen sollte. Und das war ja in Breath of the Wild so, man hat sich möglichst einen hohen Platz gesucht, hat sich mit dem Sheikah Slate hat sich umgesehen und hat eigentlich nicht wirklich viel Indizien gehabt, was interessant ist, außer vielleicht, das schaut interessant aus, da setze ich mir einen Marker hin. Und ich finde, was sie jetzt besser machen, ist, dass die wirklich wichtigen Orte visuell herausstechen. Also das sieht man jetzt. Ich denke da nur an Breath of the Wild mit den Schreinen, da gab es ja dann ich glaube, das war ein Vibrationsfeature, wo man dann gemerkt hat, da ist ein Schrein in der Nähe. Diese Dinge sieht man jetzt. Also die sieht man wirklich auch visuell repräsentiert, auch aus der Distanz. Und das heißt, ich weiß, da ist was Interessantes. Und das geht ohne Icons. Also keine Angst, da gibt es jetzt keine Icon-Flut à la Ubisoft-Formel, sondern das ist tatsächlich so, man sieht es auf der Karte, aber man sieht schneller, dass da was Interessantes ist, was einen wirklich weiterbringt. Und auch das hilft jemandem wie mir, der gern sagt, ich würde gern der Haupthandlung folgen, aber ich muss natürlich stark genug sein, mit der Haupthandlung fortfahren zu können, weil mit 3 Herzcontainern sollte man es als Anfänger nicht probieren. Aber man sieht eben, oh hoppla, da könnte ich jetzt abbiegen, weil da ist was Interessantes, was mir die Karte aufdeckt, weil es gibt natürlich auch wieder diese Türme, wo die Karte aufgedeckt wird.
Da gab es ja mal dieses Hintergrundgespräch zu Breath of the Wild, wo sie auch erklärt haben, ihre Designphilosophie. Ja, ich glaube, sie haben es Triangle-Philosophie irgendwie genannt, weil es um Dreiecke ging, wie sie versucht haben, die Spieler hinzuleiten zu interessanten Orten. Ja, dass sie sich für die Spieler sollten einen Eindruck haben, sie kommen jetzt zufällig drauf, dass da hinten ein Turm steht oder ein Berg ist oder eine Höhle oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit sind alle Bäume schon so platziert worden und Steine und was auch immer Vorsprünge, dass der Spieler da irgendwie sanft hingeleitet wurde. Und ich bin mir sicher, das wurde auch nochmal verfeinert in der Philosophie und so, dass du jetzt auch sagst, jetzt
ja, steck ich's. Aber es ist auch offensichtlich, also eben zum Beispiel, um diese Türme zu erwähnen, ja. die haben einfach Lichter rundherum und die siehst du aus kilometerweit leuchten. Da siehst du, okay, da ist ein Turm und der ist oft 3 Gebiete weiter.
Florian-tauglich.
Das ist absolut Florian-tauglich, ohne jetzt, weil ich habe mir immer gedacht, die einzige Lösung für mich wäre jetzt Ubisoft-mäßig viele Icons drauf zu tun. Weil das letzte Mal, wie ich mit der, also wir hatten ja diese Situation schon mal, wo ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir ein Spiel anschauen soll, weil es stark Breath of the Wild-lastig war. Das war damals Immortals Phoenix Rising. Mhm. Und da habe ich gesagt, das hat mir deswegen gut gefallen, weil du mit der Karte herumschaust und dann überall ein Icon hingepappt und ich habe gewusst, da geht's hin. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die einzige Lösung, wie das für mich funktioniert. Nur das wäre nicht Nintendo. Ja, Nintendo ist weder Icons und noch weniger ist Nintendo. Nein, es gibt da 2 Lösungen für die Icons wollen und die sie nicht wollen. Sondern Nintendo versucht ja immer eine Lösung zu finden, die allen Spielern gefallen soll. Und ich finde, das ist jetzt ein guter Kompromiss. Diese Dinger leuchten, ich sehe, sie sind da. Ich sehe die wirklich aus hoher Distanz, kann mir schon meine Marker hinsetzen. Aber gleichzeitig erspare ich mir diese klassische Iconflut. Hier ist ein Turm, hier ist ein Puzzle. Nö, gibt's nicht.
Sehr schön. Sehr schön. Wir haben, wie gesagt, es gibt 4 Fähigkeiten. Wir haben jetzt über 2 erst gesprochen, bevor wir jetzt zu den restlichen 2 kommen. Ja, du hast jetzt gesagt, okay, es gibt wieder Türme. Das können wir abhaken, weil das war auch eine Frage, die gekommen ist und so weiter, die ich stellen muss. Die brauchen wir gar nicht abhaken. Das ist erledigt. Was ich so gehört habe, könnten die Türme jetzt ein bisschen auch eine andere Fähigkeit und so weiter haben. Aber ich glaube, das wäre dann fast ein Spoiler. Da sollte man die Leute selber, glaube ich, drauf kommen lassen. Eine Frage, die aber trotzdem ständig kommt, ja, und die natürlich vielen eine Herzensangelegenheit ist, ja, wie sieht's diesmal aus mit den typischen Dungeons? Ja, es gab ja letztes Mal die Tempel und so weiter, die ein bisschen in die Richtung gingen, aber es war doch für viele, die einfach diese knackigen, rätselhaften Einlagen und Herausforderungen gesucht haben, zu wenig. Wie sieht's da aus? Hat da Nintendo auch nachgebessert und gesagt, wir liefern da?
Also auch da muss man ganz klar sagen, die haben die Breath of the Wild Formel nicht aufgegeben. Also ja, es gibt die Schreine nach wie vor, zahlreich. Vom Gefühl her sind sie in den meisten Fällen ein bisschen länger geworden, ein bisschen komplexer. Aber auch da wieder ganz klar ein Thema, das sich durchzieht. Zahlt sich auch wirklich aus, wenn man in ein neues Gebiet kommt, sich da mal die Schreine rauszusuchen. Und auch da, diese Schreine leuchten, die haben so ein grünes Geschwirr drüber. Die erkennt man aus zumindest halbwegs einer Distanz. Da kann man sich, die braucht man nicht mehr so umständlich suchen, wie es in Breath of the Wild war. Und das zahlt sich schon aus, die als Tutorial zu sehen für das, was da kommt, weil eben im richtigen Gebiet lernt man alles über Elektrizität zum Beispiel. Das wird man dann nachher brauchen, weil ja, es gibt dann schon, und auch da ist es wieder fast Breath of the Wild, es gibt natürlich diese größeren Dungeon-artigen Abschnitte, aber auch da, das sind nicht die Zelda-Dungeons von Anno Dazumal. Ja, also das sind sie nicht. Sie sind nicht so komplex, wie sie mal waren. Aber auch da, ich finde, sie fühlen sich ein bisschen länger an, ein bisschen, ich will jetzt komplexer, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber sie fühlen sich ein bisschen umfangreicher an.
Ein bisschen Dungeon-esker.
Ja, genau. Also, sie haben auch ein bisschen besseres Theming. Auch da war ja die Kritik, dass das alles ein bisschen zu ähnlich ist. Wie gesagt, auch da muss ich ein bisschen einen Disclaimer drüber stürmen. Ich habe Breath of the Wild nicht so weit gespielt, weil es mich einfach nicht packen konnte. Also es kann schon sein, dass da das Theming bei den anderen dann auch irgendwie besser funktioniert hat. Aber ich würde sagen, mir haben diese Dungeon durchaus Spaß gemacht. Da ist man schon mal eine Zeit lang damit beschäftigt. Aber natürlich, wer diese Erwartungshaltung hat, ich will meinen klassischen Zelda-Dungeon zurück, in dem es dann ein Item gibt und einen Mittelboss und einen Endboss. Nein, das höchste der Gefühle, was ihr dafür finden werdet, sind Schlüssel. Und auch die ganz, ganz selten eigentlich. Und die gibt's auch in den Schreinen schon. Also das ist das, was sich am ehesten noch nach klassischem Zelda anfühlt. Mhm. Aber trotzdem gut gestaltet, auch die Boss-Encounter, die natürlich dann damit immer verknüpft sind, gar nicht übel, also die machen schon Spaß, sind teilweise knackig schwer. Auch da habe ich welche gehabt, wo ich wirklich viel Vorbereitung gebraucht habe. Aber im Endeffekt, wenn man es durchschaut hat, durchaus auch fair. Also es ist jetzt nicht so, dass Nintendo da jetzt Souls-like wird, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber man sollte sich schon vorbereiten und hin und wieder mal ein paar Sachen kochen. Das hilft schon sehr.
Also auch das Kochen ist drinnen?
Ja, ja, definitiv.
Hat sich da was geändert? Gibt es mehr Möglichkeiten zu kochen?
Es fühlt sich eigentlich ziemlich genauso an. Ja. Also es ist genau
dasselbe. Ich glaube, da war auch jeder zufrieden.
Dass fünf Zutaten immer zusammenwerfen kann und wenn man so viel Blödsinn reinwirft, dann kriegt man irgendwas, was furchtbar verbrannt ist. Also fühlt sich genauso an. Es hat auch dieselben Geschichten, dass man eben Frostschutzsachen kochen kann oder Hitzeschutzsachen, verschiedene Arten von Herzen. Vielleicht die größte Änderung, die mir so aufgefallen ist, ist natürlich, es gibt eine zusätzliche Bedrohung in der Welt, weil die Welt sich natürlich ein bisschen verändert hat durch etwas, was gleich im Prolog passiert. Das ist auch der Grund, warum es plötzlich diese vertikalen Ebenen gibt. Die gab es ja vorher noch nicht. Und da gibt's etwas, das nennt sich Miasma. Das kann euch Herzen versiegeln, wenn ihr damit in Kontakt kommt. Und dafür gibt's natürlich auch Rezepte, die das wieder aufbrechen kann.
Du hast ja schon angesprochen, ja, Zeit, dass da zum Teil schon etwas gibt, was Zeitlimits hat, aber das meiste eigentlich eher so ist, dass ihr keine Uhr im Hinterkopf habt, ja. Zeit ist aber trotzdem ein Element, das bei Zelda immer wieder, ja, zum Tragen kommt, oft ein zentrales Element ist, wie bei Ocarina of Time oder auch bei Majora's Mask, auch in unterschiedlicher Art und Weise. Und auch diesmal gibt's eine Fähigkeit, und da sind wir jetzt bei der dritten besonderen neuen Fähigkeit, die sich ganz klar um, ja, fast zeitreisenartige Fähigkeiten dreht, nämlich die Zeitumkehr. Und da hat man ja schon auch in den Trailern gesehen, also man kann da einfach Dinge, die passiert sind, rückgängig machen, ja. und die verwenden. Wie viel Spaß macht das? Was kann man damit anstellen? Vielleicht ein, zwei Beispiele?
Ja, das ist wirklich vor allem eine Fähigkeit, wo ich sage, das ist für spezifische Rätsel gedacht, weil man, da, wie gesagt, du hast es eh schon beschrieben, dadurch bewegt sich ein Objekt rückwärts in der Zeit bis zu einem gewissen Punkt. Also es geht immer nur, es hat eine gewisse Aufladung und danach bleibt das Ding stehen beziehungsweise beginnt wieder sich nach vorn zu bewegen. Ja, ist, wie gesagt, eigentlich vor allem ein Rätsellösungsmechanismus. Also
man kann zum Beispiel eingestürzte Brücken, kann man, glaube ich, so einigermaßen reparieren. Oder was ich auch in einem Gameplay-Video gesehen habe, ist, dass ein Felsbrocken heruntergestürzt ist von einer dieser fliegenden Inseln, über die wir auch noch reden müssen übrigens, ja. Doch, zentrales Element, ja, dürfen nicht vergessen. Ich glaube, das ist ein Akkord, ja. Aber es hat einen Grund, warum wir noch nicht drüber geredet haben, weil einfach, wir wollten vorher auch diese Fähigkeiten ein bisschen noch beschreiben. Auf alle Fälle, ein Felsbrocken stürzt hinunter, Link springt hinauf, macht die Zeitumkehr und verwendet das Lift.
Ja, das stimmt. Wobei das Lustige ist, dass ich habe diesen Trailer natürlich auch gesehen und ich habe mir dann immer gedacht, ja super, da geht's jetzt nach oben. Ja. Tut's natürlich auch, es geht immer nach oben mit so.
Aber nicht weit genug, oder wie?
Das kommt vor, es kommt tatsächlich vor, dass man dann mittendrin steht und feststellt, hoppla, da stehe ich jetzt an, da muss man wirklich die Fähigkeit beenden, man fängt wieder an zu fallen und dann fängt man halt wieder an, weil es sich eh schnell auflädt. Was ich aber viel Ärger finde dran, es führt teilweise einfach nicht zu fliegenden Inseln. Sondern teilweise endet man dann wirklich, dieser Felsbrocken steht in der Luft und ja, das war's. Also das Einzige, was man dann noch machen kann, ist quasi abspringen und natürlich mit dem Fallschirm dann weit fliegen, was auch ein Riesenvorteil ist natürlich. Aber
das ist wahrscheinlich das Mysterium, das entweder am Ende gelüftet wird oder einfach ein Mysterium bleibt, wo kommt dieser Felsbrocken her?
Ja, das wundert einen manchmal schon. Ja, und wie gesagt, andere Beispiele, weil du gesagt hast, was bringt's noch? Zum Beispiel ein ganz klassisches Puzzle, das man immer wieder findet, ist ein Rad, das sich in die falsche Richtung dreht. Das kann man dann natürlich in die andere Richtung drehen lassen. Oder wenn es eine Strömung gibt irgendwo und es fließen die Bretter, also es fließt dir was entgegen und du willst aber eigentlich in die andere Richtung, kannst dich draufstellen, kannst die Zeit umdrehen und dann fließt dieses Ding quasi gegen die Strömung. Solche Rätsel gibt's. Ist aber, wie gesagt, cool, ist aber ganz klar im Gegensatz zu den anderen zwei Fähigkeiten, die man, finde ich, Sandbox-mäßiger nutzen kann, ist das schon etwas, was sehr spezifisch sich für
weniger
Rätsel eignet.
Weniger zum Experimentieren einlädt, sondern eher halt Hirnschmalz einsetzen und das ist die Lösung.
Genau.
Okay. Dann gibt's die vierte Fähigkeit und die bitte gerne ausbessern, ist schon was Besonderes. Also mir fallen jetzt gar nicht so viele Spiele ein, wo ich was Ähnliches bis jetzt gesehen habe, vor allem auch kein Zelda. Der Deckensprung, ja, um was geht's da?
Ja, das ist eine Fähigkeit, die direkt in die Vertikalität des Spiels hineinwirkt, weil, das haben wir eh schon gesagt, das Spiel ist wesentlich vertikaler als Breath of the Wild. Da geht's darum, dass man sich unter zum Beispiel man steht in einem Raum und man möchte eigentlich auf den Raum drauf, also aufs Dach. Und dann kann man diese Fähigkeit nutzen. Man stellt sich, weil Link springt dann quasi an die Decke und durch diese Decke hindurch nach oben. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Höhe, also es gibt dann schon ein paar Einschränkungen. Das Spiel dürfte auch sehr genau überprüfen, kannst du da oben überhaupt landen? Also ist es zu weit dann nach oben. Also es geht nicht immer, man hat da so eine Anzeige, die sagt, geht's oder geht's nicht. Aber es hilft natürlich, nach oben zu kommen, um sich zum Beispiel bei einem Berg, wo man sonst mühsam raufgeklettert ist, kann man sich schauen, da ist ein Überhang, da kann ich mich eigentlich durchteleportieren. Das hilft schon, ist lustigerweise aber die Fähigkeit, auf die ich am meisten vergessen habe im Laufe des Spiels, dass ich sie habe. Also immer wieder mal habe ich mir dann gedacht, wie komme ich da jetzt hin? Und dann irgendwann ist mir eingefallen, hoppla, ich habe diesen Skill, damit geht's, damit kann ich mich auch in zum Beispiel in den Schreinen irgendwo hin bewegen, wo ich sonst nicht hinkommen würde, weil da gibt's keine Leiter, aber ich kann einfach durch die Decke springen, das funktioniert schon. Aber auch da ist eher so ein bisschen ein Rätsellösungsskill, aber natürlich auch für das Bereisen der Landschaft nicht uninteressant.
Aber jetzt lass uns über die Inseln reden. Es geht in die Luft und es gibt eben diese fliegenden Inseln. Wie abwechslungsreich sind die Inseln? Was gibt's da alles zu entdecken? Gibt's da neue Gegner? Sind es die gleichen Gegner? Und vieles, vieles mehr. Ohne große Spoiler, ja. Wie sehr sind die Inseln eine Bereicherung für Tears of the Kingdom?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass die fliegenden Inseln ein bisschen von der Erwartungshaltung, oder zumindest bei mir von der Erwartungshaltung, zu viel Erwartungshaltung ausgelöst haben. Weil ja, es gibt sie, aber im Endeffekt ist man jetzt gar nicht so oft da oben. Ja. Also es ist zumindest jetzt, wie gesagt, ich bin nicht ganz durch, aber das, was ich erlebt habe, vieles von der Hauptstory ist trotzdem Hyrule, also unten. Man kann natürlich rauf, da oben gibt's einfach weitere Rätsel, da oben gibt's Schreine, die man sonst ja nicht finden würde. Da oben gibt's natürlich auch größere Gebiete. Ja. Also zum Beispiel, und das ist jetzt auch etwas, wo ich sage, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass der Tutorial-Bereich ist so eine fliegende Insel. Ja, ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber gibt's halt, ja, ist eine fliegende Insel. Es ist im Endeffekt jetzt auch von den Gegnern, finde ich, nicht so großartig anders, wenn man es jetzt mit den Schreinen vergleicht. Also es ist eine zusätzliche vertikale Ebene, aber es ist jetzt dafür, wie viel Marketing man da hineingesteckt hat, dass Link da jetzt so weit runterspringen kann, muss ich sagen, man ist fast ein bisschen wenig da oben. Ja, natürlich, es gibt dann eben Felsbrocken, mit denen komme ich rauf und dann stelle ich fest, da ist vielleicht so ein kleines Umgebungspuzzle, wo ich mit Loren irgendwo hin kann oder eine Schleuder, die mich irgendwo hinschießen kann. Aber ich muss zugeben, da war ich fast ein bisschen enttäuscht dafür, wie viel sie reingesteckt haben. Man muss noch dazu sagen, und das ist jetzt, es ist auch kein Spoiler, es ist ja nicht die einzige vertikale Ebene, sondern es geht in dem Spiel auch nach unten.
Übrigens. Auch da haben wir ja im allerersten Trailer haben wir gesehen, also das ist kein, wirklich weder ein Story-Spoiler noch irgendwie ein Gameplay-Spoiler, weil das kann eben auch eine komplett andere Szene sein, ja. Aber man hat gesehen, wie Link und Zelda ja Katakomben unter Schluss Hyrule irgendwie erkunden.
Ja, wobei da, das habe ich eh schon erwähnt, das ist wirklich der Anfang vom Spiel.
Genau, aber wie gesagt, sie gehen in den Keller, ja. Also wie gesagt, sprich, ja. Man kann auch runter, das wollte ich nur.
Ja, also und das gibt's eben auch, es gibt diese tiefen Ebene, wo man ziemlich tief hinunter kann unter Hyrule, wo es, das finde ich lustigerweise vom Gameplay fast abwechslungsreicher als jetzt oben, weil es einfach auch da ein paar neue Ideen, neue Gegner gibt. Da ist es vor allem konstant finster, also da muss man auch oft mit der Lichtproblematik sich herumschlagen. Aber im Endeffekt ist das vor allem, glaube ich, eine Möglichkeit, die Spielwelt zu vergrößern, ohne sie jetzt noch breiter zu machen. Also es geht in diesem Spiel wirklich sehr, sehr viel um Vertikalität. Das ist der große Unterschied in der Gamewelt zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Es geht halt jetzt nach oben und nach unten. Es geht auch fließend von oben nach unten, das muss man auch dazu sagen. Also da gibt es keine Ladezeiten oder so. Das geht einfach weiter. Und das ist dann schon natürlich beeindruckend, weil es natürlich die Größe der Welt noch einmal signifikant ändert. Es ist auch wirklich so bei der Kartenansicht, wenn man die Karte aufmacht im Spiel, dann sieht man das wirklich auf drei Höhenebenen aufgeteilt und kann eigentlich wirklich hin und her schalten.
Ja, ich glaube, die Vorfreude auf das Spiel steigt und steigt und steigt. Wie gesagt, wenige Stunden sind wir noch entfernt von dem Start. Wenn ihr es digital gekauft habt oder kauft, geht es schon um Mitternacht los. Also das ist zumindest die Aussage, die wir auch bekommen haben. Normal bei Nintendo ist 6 Uhr in der Früh. Also sprich, ich kann sein, dass um Mitternacht nichts passiert, aber dann um 6 Uhr in der Früh geht dann das Spiel los, ja. Aber sonst 0:01 soll es sein, also sprich wirklich nur noch wenige Stunden entfernt. Wie viel Platz braucht man auf der Switch? Auch das wurde immer wieder gefragt. 17 Gigabyte ist die Downloadgröße, die ihr reservieren müsstet in euren Speicher. Wer die Retail-Version bestellt hat, der braucht deutlich weniger bei Nintendo normal. Also wie gesagt, beim ersten Breath of the Wild war es so, dass ihr dann ein bisschen mehr als 2 Gigabyte gebraucht habt, wenn man die Retail-Version gespielt hat für die ganzen Updates. Wie es da sein wird, ja, das wird sich zeigen. Stichwort Update, auch da können wir reden. Vor wenigen Minuten, wo wir da diesen Podcast gestartet haben, also wie gesagt, wir nehmen den natürlich nur im Vorfeld auf, ihr habt es ja auch gehört, der Florian spielt zurzeit auch noch, also sprich im System gibt es auch noch kein Review, das wird alles noch entstehen in den nächsten Stunden. Es gibt ein Update, es gibt ein neues großes Update, ja, das sich um die Technik drehen soll. Genauer gesagt wird da die AMD-Engine nochmal verbessert, die fürs Upscaling zuständig ist. Sprich, alle, die Tears of the Kingdom am Fernseher genießen wollen, die sollten da profitieren von einer höheren Framerate. Das ist ja etwas, was immer wieder gefragt wird auch, wie wird die Technik aussehen. Ja, wie gesagt, der Florian hat es bis jetzt gespielt ohne dieses Update. Also sprich, wir können euch jetzt nichts Hundertprozentiges sagen zum Auslieferungszustand dann, aber ich muss mich natürlich fragen, wie stabil läuft das? Eine Befürchtung, die viele haben, spätestens seit dem letzten Pokémon, ist, dass das Spiel zwar ein wahnsinnig cooles Spiel ist, hunderte Features bieten wird, aber kaum spielbar ist. Ja? Also Breath of the Wild war ja damals ein Wii U-Spiel, lief sehr gut auf der Switch, aber auch da gab es immer wieder Framerate-Einbrüche, je nachdem, wo man es am Handheld gespielt hat oder am Fernseher. Man muss dazu sagen, du testest das auf einem unserer Testsysteme und das ist eine Switch Lite. Ja? Sprich, wir testen es nur im Handheld-Modus für euch.
Ja.
Ganz einfach, wir müssen immer eine Switch auch definieren, wo das dann läuft. Beim Florian ist das eine Lite. Wie läuft's auf der Lite? Man muss dazu sagen, weil alle sagen, oh, das ist die Lite. Die Lite hat den neuen Chip drinnen. Also die Lite hat den gleichen Chip drinnen wie die OLED. Ja? Also sprich, ist schon doch aussagekräftig. Sprich, wenn es auf der Switch Lite im Handheld-Modus ruckelt, wird es auch auf der OLED ruckeln. Wie sieht's aus in dieser Version ohne diesen 1.1er-Patch, der jetzt dann vor wenigen Minuten erst kam?
Ja, grundsätzlich merkt man natürlich, dass das jetzt Tears of the Kingdom ein Spiel ist, das die Switch, und wir reden da natürlich von einer alten Hardware, das muss man ja ganz offen sagen, ordentlich fordert. Also man merkt Dinge wie kleinere Pop-ups, ab und zu einfach, dass dass es hin und wieder so Framerate-Einbrüche gibt, gerade wenn die Physik ins Spiel kommt, die natürlich bei dem Spiel durch das Bauen ziemlich in den Einsatz kommt. Also wer jetzt riesige Konstrukte baut oder viele Dinge ansammelt, mit denen die Physik-Engine interagieren könnte, da kann es schon sein, dass es deutliche Einbrüche gibt. Es war trotzdem aber so, dass ich sagen muss, ich kann es jetzt natürlich nur schätzen, aber die 30 Frames werden wir schon haben die meiste Zeit. Aber ja, es gibt Einbrüche nach unten, es gibt ein paar Dinge, wo man merkt, da kommt die Switch jetzt gerade nicht nach. Aber es ist wirklich völlig spielbar im Handheld-Modus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, das bricht jetzt völlig ein oder es wird eine Ruckelorgie, dass es massiv auffällt. Aber ja, natürlich ein High-End-Grafikwunder, das jetzt aus der Switch auf magische Weise Dinge rausholt, die die Hardware wahrscheinlich gar nicht könnte, braucht man sich da jetzt auch nicht erwarten. Es ist Breath of the Wild Qualität wahrscheinlich sogar ein bisschen drauf durch eben diese Vertikalität, die da dazukommen ist, die natürlich die berechende Spielwelt noch größer macht. Und die Weitsicht ist ja trotzdem gut, aber es gibt so kleinere Sachen, wo man halt merkt, die Switch steht schon ein bisschen an den Grenzen an.
Wenn man es vergleicht mit Breath of the Wild, gibt es da einen Fortschritt in der Grafik? Ich habe nur gelesen, die Beleuchtungsengine soll eine neue sein.
Ja, die Beleuchtung spielt, glaube ich, auch, das merkt man schon, dass da mehr passiert. Ich finde es jetzt, grafisch ist der Sprung nicht riesig. Also es ist, ich habe es ja, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, das ist eine ganz klare Evolution. Natürlich, die kennen jetzt die Switch-Hardware besser, die können ein bisschen mehr rausholen.
Liegt wahrscheinlich auch am Grafikstil. Ja, dass das ja auch doch ein besonderer Grafikstil ist, der sowohl wahrscheinlich dem Hardware-Hunger geschuldet ist, sprich ein bisschen reduziert auch alles ist, ein bisschen cartoonig auch ist, ja, aber zum anderen natürlich auch einen komplett eigenen Stil hat, der auch seinen Charme hat und der natürlich dann auch einen Wiedererkennungsgewinn hat. Ne?
Ja, und es ist eine von diesen Fortsetzungen, wo man sagen muss, die machen ja jetzt nicht irgendwas völlig neu. Also das merkt man schon. Das ist, ich finde, es ist eigentlich ein interessanter Sonderfall, weil wir haben sehr wenige Zelda-Spiele, die unmittelbar aufeinander aufgebaut haben. Also wo man sagt, absolut, das ist wirklich eine direkte Fortsetzung. Das kennen wir von Zelda 1 und Zelda 2 oder von Ocarina of Majora. Und die haben ja lustigerweise dann immer ein völlig anderes Gameplay gehabt. Also ja klar, Ocarina und Majora spielen sich grundsätzlich ähnlich, aber haben natürlich eine völlig andere Art und Weise, wie sie eine Geschichte erzählen, wie sie mit der Spielwelt.
Fühlt sich komplett anders an, ja.
Fühlt sich einfach anders an. Und in dem Fall eigentlich nicht, ja. Also, das ist schon eine Rückkehr zu Breath of the Wild vom Gesamtstil, aber in besser, in verfeinerter. Und es funktioniert. Also, wie gesagt, ich glaube, ich bin ja wirklich ein bisschen das Beispiel hier. Es funktioniert sogar bei mir. Und ich weiß bis heute nicht ganz hundertprozentig, warum. Ja, also ich
weil es einfach ein gutes Spiel ist
anscheinend. Es ist ja ein gutes Spiel. Also ich habe ja auch Breath of the Wild nie abgesprochen, ein gutes Spiel zu sein. Ich habe für mich irgendwann dieses Mantra übernommen, es ist ein gutes Spiel, es ist nur kein gutes Zelda, im Sinne von der alten Formel nach. Mhm. Aber diesmal funktioniert es. Es kann natürlich sein, und das muss ich mir selber eingestehen, meine Erwartungshaltung ist natürlich jetzt eine ganz andere. Ja, bei Breath of the Wild bin ich natürlich reingegangen und habe mir jetzt mein persönliches Über-Zelda erwartet. Und das habe ich halt nicht bekommen. Und diesmal bin ich reingegangen und habe mir erwartet, ich kriege ein besseres Breath of the Wild. Und das hat für mich jetzt funktioniert.
Ich glaube, man hört das auch, also dass du da wirklich auch Spaß hast und dass es wirklich ein deutlich besseres ist. Ich glaube, das ist die gute Nachricht mal für alle. Und viele von euch da draußen, die hatten ja wirklich richtig, richtig viel Spaß mit Breath of the Wild. Und die sagen ja, das war schon mal ein richtig gutes Spiel. Ihr bekommt hier garantiert das bessere Spiel. Also ich glaube, ich habe noch nichts gelesen, nichts gehört. Ja, ich habe natürlich so wie du auch mit anderen Journalisten geredet, die auch schon seit Wochen testen. Und noch nie habe ich gehört, ja, ist eh super, mehr vom Gleichen, aber ich hätte es nicht braucht. Das habe ich nicht gehört, sondern man hört überall, das ist ein großer Sprung, ja, weil einfach viele neue Mechaniken drinnen sind, aber ihr bekommt Breath of the Wild 2. Ja. Also klar, also wer sich erwartet, hier wirklich ganz was anderes. Nicht Breath of the Wild 2 mit mehr Mechaniken und einfach mehr vom Ganzen und aber auch Neuigkeiten in dieser Welt zu haben, ja, ihr bekommt genau das. Also das ist genau das, was sich viele erwarten. Drum bin ich mir auch sicher, da wird es viel, viel Liebe auf dieses Spiel geben dann. Ja,
ja, also definitiv. Ich glaube auch, dass es da
sehr viel Liebe geben wird. Zählt keine Frames, das ist die Switch. Also er bekommt da keinen Zusatzchip mitgeliefert. Ja, es ist die Switch. Ihr bekommt da ein Spiel nach, sind wir jetzt im sechsten Jahr Switch, oder?
2017 mit Zelda, ja.
Also ich bekomme im sechsten Jahr Switch jetzt ein Spiel, das macht die Hardware nicht neu, aber ich habe jetzt nachgeschaut, weil ich mich zuerst auch gefragt habe, wie das heißt, ja. Das Update betrifft die Fidelity FX Super Resolution von AMD, also ist ja ein AMD-Grafikchip drinnen und also da kommt jetzt ein Update, das im 1.1-Patch drinnen ist, der ist 370 Megabyte groß und wenn ihr das Spiel herunterladet oder dann gekauft habt und hineinsteckt, der wird automatisch runtergeladen und ihr habt dann schon die neuen Sachen. Und die ersten Informationen, die da jetzt reinkommen, ist, dass die Framerate, also die Framerate etwas stabiler ist und auch einige Pop-ups weg sein sollen und so weiter. Aber wie gesagt, haben alles aber nicht mehr überprüft. Der Florian podcastet gerade mit mir. Aber wie gesagt, fließt natürlich auch noch ins Review ein.
Ja klar, also das ist der Vorteil, dass wir da jetzt noch reden.
Ja, und dass jetzt ein Update kommen wird. Aber es war einfach ideal, es kam gerade rein, das muss ich reinnehmen, weil einfach viele warten auf die Technik, ja, aber erwartet euch da keine stabilen 60 Frames und dass da plötzlich, ich weiß nicht, Raytracing kommt, ja, es ist die Switch.
Ja,
aber trotzdem, es ist ein grandioses Spiel. Es geht da nicht um die Technik, sondern es geht um den Spielspaß, aber natürlich wichtig ist, dass es spielbar ist. Es muss spielbar sein. Und ich glaube, das hat der Florian da auch auf der Switch Lite absolut bestätigt. Das können wir euch schon vor diesem Patch sogar bestätigen und es wird nicht der letzte Patch sein. Ja. Es war auch bei Breath of the Wild, da kam ja nach dem Release dann noch zwei Patches, die dann die Framerate nochmal deutlich erhöht haben auch. Ja.
Ja. Vielleicht auch im Hinblick auf Patches, also wie gesagt, ich spiele es ja jetzt doch schon, ich glaube 2 Wochen habe ich es jetzt mittlerweile. Es war auch nie so, dass mir dieses Spiel zum Beispiel abgestürzt ist. Also trotz allem auch ohne Patch, dieses Spiel ist sehr fertig. Ich habe einmal, wirklich ein einziges Mal ein Problem gehabt, wo ich in eine Falltür hineingefallen bin, weil ich es ausprobieren wollte und weil ich schon drauf gekommen bin, das ist bei einem anderen Punkt eine Lösung gewesen. Und plötzlich bin ich auf einem unsichtbaren Boden gestanden und konnte nicht mehr raus. Also das war wirklich das einzige Mal, wo ich mir dachte, oha, jetzt habe ich einen Bug gefunden. Und selbst bei dem war die Lösung dann einfach, teleportiere dich halt wieder raus, ist jetzt nicht das große Problem. Also und das war wirklich die einzige Erfahrung, die ich gehabt
habe. Aber die Vorabversion, da kann man ja gar nicht sagen, ob der dann wirklich drinnen ist. Aber natürlich, gut, muss man ansprechen. Ja.
Aber mir ging es gar nicht darum anzusprechen, dass es da einen größeren Bug gab. Mir ging es darum, dass es eigentlich dafür, dass wir das Spiel wirklich früh genug gehabt haben, schon sehr bugfrei war. Also das will ich eigentlich damit eher
betonen. Was auch typisch für Nintendo ist, also bis auf Pokémon. So, mir fallen da nicht so viele Spiele ein, die wir vorab von Nintendo bekommen. Also in der Regel ist eher die Ausnahme. Also wie gesagt, normal, es gibt schon natürlich Fälle, ja, so Splatoon und so weiter, die halt bis zum Schluss optimiert werden und Balancing und wo die Entwickler auch sich anschauen, wenn die Journalisten dann spielen. Also da ist man ja Teil auch der Entwicklung eigentlich am Schluss mit dem Balancing, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel ein Metroid anschaue oder was auch immer, das ist fertig. Da kommt doch, also das ist einfach da, vielleicht kommt noch dann ein Patch danach, wenn wirklich viele spielen und dann irgendwas aufploppt, aber sonst Nintendo-Spiele sind fertig. Advanced Wars ist gut abgehangen, sag ich mal.
Ja, wobei natürlich, also so ein offenes Spiel, wie es jetzt Tears of the Kingdom ist, lebt natürlich ein, dass es irgendwelche Seiteneffekte
absolut
gibt.
Nein, absolut. Und vor allem, ich glaube auch, wenn es wären 100%, und das finde ich ja positiv, also jetzt gar kein Ding, es werden 100%ig Sachen passieren mit diesen Experimentiersachen, die nicht gewollt sind und vielleicht passiert auch irgendwas, wo dann Nintendo sagt, das patch mal lieber raus, bevor dann noch die Medien irgendwie das aufhängen und das auf Fox News ist als großer Skandal.
Ja, natürlich, aber drum, also es ist natürlich was anderes, eben wenn du sagst Advance Wars, das ist ja relativ starr in seinem Regelset, da kann man nicht so viel experimentieren und plötzlich Nebeneffekte auslösen.
Absolut.
Also ein Open-World-Spiel, das keine Bugs hat, ist sowieso meiner Meinung nach unmöglich. Aber ich glaube, sie haben es eigentlich bis jetzt schon ganz gut hingekriegt. Also das muss man ihnen auch wirklich zugute halten.
Ja, dann gibt es natürlich einen Punkt, da muss ich immer reden mit dem Florian, wenn ich mit ihm über ein Spiel rede, das ist natürlich die akustische Kulisse. Da ist ja nicht so, dass das Breath of the Wild da irgendwie schlecht war, ganz im Gegenteil. Gerade jetzt ist wieder ein ausgezeichnetes Orchester, ein Konzert aufgeploppt. Das ist, auf Shock 2 gibt es auch, glaube ich, sogar zwei News dazu. Bei der Nikolai und ich haben News dazu gemacht. Kann man sich anhören, dauert 2 Stunden und man bekommt sowohl eigentlich alle großen Stücke von Breath of the Wild zu hören, als auch schon die Trailerstücke von Tears of the Kingdom kann man sich da anhören. Also wirklich eine schöne Musik zum auch nebenbei anhören, wenn man arbeitet oder so. Wie sieht's da aus? Wie ist der Soundtrack von Tears of the Kingdom nach deinen Empfinden? Die Sprachausgabe, es gibt ja, glaube ich, auch mehr Sprachausgabe als im ersten Teil. Ja, wie ist generell dieser akustische Gesamteindruck bei dir?
Ja, fangen wir vielleicht mit der Sprachausgabe an. Ich habe es mit der deutschen Sprachausgabe gespielt. Die ist grundsätzlich okay. Es sind die zentralen Momente, sage ich mal, vertont, also wirklich mit Sprachausgabe. Fand ich okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ein Riesenfan von allen Stimmen. Da waren so ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, finde ich jetzt nicht ganz überzeugend. Aber es ist trotzdem, allein für Zelda ist es ja schon mal ein Riesensprung, dass da überhaupt so viel Sprachausgabe drin ist. Also natürlich, Breath of the Wild hatte das schon, aber davor wissen wir alle, da gab es maximal Sprachfetzen. Ich erinnere nur an Hey, listen. Aber es gab halt nicht so viel Text und diesmal ist es wirklich vertont und das ist schon gut, aber ich glaube, ich werde dann irgendwann auf die englische Version wechseln. Ich glaube, die könnte mir da mehr liegen. Musikalisch ist man ein bisschen weggegangen von diesem so total reduzierten Soundtrack, den Breath of the Wild hatte. Da wissen wir ja, da war über weite Strecken nur dieses Solo-Klavier, das da ganz minimale Schnörkel gespielt hat und eine ganz eigene verlassene Atmosphäre aufgebaut hat, sondern man geht schon ein bisschen zurück in das Orchestrale, das Zelda ja oft ausgemacht hat. Aber auch da nicht zu aufdringlich. Also jetzt erwartet euch jetzt nicht diesen Bombast-Soundtrack und ihr seid in der Oberwelt unterwegs und das Zelda-Thema schlägt euch mit Pauken und Trompeten um die Ohren. Es ist trotzdem reduziert, aber es ist ein bisschen in der Orchestrierung, finde ich, tut sich ein bisschen mehr. Also da spielt man sich schon mehr mit den Möglichkeiten abseits von nur Klavier. Mir liegt das, es ist aber vielleicht nicht ganz so atmosphärisch, wie es das Solo-Klavier war. Und man merkt da vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, dass da halt eher Synthesizer im Hintergrund laufen, weil es nicht ganz so, also es wirkt nicht ganz so mächtig, wie es halt vielleicht ein reines Orchesterwerk wäre. Zumindest ist das mein Eindruck, den ich da so für mich mitgenommen habe. Aber ja, ich finde den Soundtrack trotzdem gut. Also ich finde den gut gemacht. Auch da, es gibt einige Themen, die man wiedererkennen wird, wo man sagt, das kommt mir zumindest bekannt vor oder das ist weiterverarbeitet worden. Auch das ist für mich einfach ein bisschen ein Teil dieses Zelda-Flairs, der dazugehört. Und der hat sich wenigstens nicht verändert.
Sehr fein. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Also
Kannst du auch wirklich. Du wirst nur sehr viel Zeit versenken. Das kann ich dir
ja,
schon sagen.
Ja, das Problem. Ich sag ganz ehrlich, ich schieb's für mich her, ja, aber ich befürchte, jetzt habe ich mit dir schon geredet, ich befürchte, wenn jetzt dann die ganzen Reviews auch rechts und links auch noch aufploppen, ja, Ich glaube, ich werde mir es holen. Ich glaube, ich werde mir das auf der Kingdom doch holen.
Ja,
das, also, Gute ist auch, das Gute ist, es ist am Handheld spielbar. Das ist wirklich, genau, für mich ein absolutes Killer-Argument, dass ich es überhaupt spielen kann, weil sonst ist wieder so ein Spiel, hey, super, ich kauf's mal und das, vielleicht starte ich's einmal, ja, und dann kommen halt 1000 Sachen, die ich nebenbei machen muss und noch ein Anruf da und ein anderes Spiel, das reinkommt, das geschrieben werden muss oder so, und das liegt dann wieder 2-3 Jahre. Aber Handheld ist wirklich cool, weil ich doch unterwegs bin auch viel. Und dann kann man das doch immer wieder spielen. Wie sieht's da aus, ja? Ist das dann ein Spiel für mich? Kann man das auch mal spielen, eine halbe Stunde und dann weglegen? Oder ist das dann eher ungünstig?
Das kommt immer drauf an, wo du gerade bist, würde ich sagen. Weil eben gerade diese Schreine zum Beispiel, wenn du deinen Schrein aufhebst, das ist in einer halben Stunde bist du da locker, vielleicht sogar durch zwei Schreine durch, je nachdem, was für einer das ist. Weil manche sind schon kniffliger zu lösen als andere, aber das kann man in dieser Portion schon spielen, oder kleinere Aufgaben. Wenn man natürlich dann in die großen Dungeons geht, da kannst du auch mal längere Zeit drin versenken, weil es trotz allem, auch wenn das jetzt nicht die Größenordnung hat eines ganz klassischen Zelda-Dungeons, du wirst trotzdem Zeit drin verbringen, da wird allein der Bosskampf dich wahrscheinlich so eine Zeiteinheit beschäftigen. Aber ich meine, das ist ja das Gute an der Switch, du drückst einfach auf aus und machst dann danach wieder dort weiter, wo du warst. Du kannst doch fast jederzeit speichern, also das geht ja übers Menü, dass du einfach sagst, ich speichere jetzt. Insofern, ja, du kannst dieses Spiel ganz gut portionieren. Es gibt natürlich dann Dinge, wo du länger hängen bleibst. Und das muss ich für mich jetzt noch sagen, wenn mich irgendwer fragt, wie lange hast du jetzt schon gespielt? Ich kann es euch nicht sagen. Das Spiel sagt euch zum Glück nicht, oder zumindest habe ich es bis heute nicht gefunden, wie viel Zeit ihr reingesteckt habt. Weil auch der Spielstand sagt jetzt nicht, du hast jetzt schon 50 Stunden gespielt, sondern er sagt nur, was habt ihr denn das letzte Mal gespeichert? Finde ich vielleicht ganz positiv, weil ich glaube, es würde mich echt schrecken, wenn ich drüber nachdenke, was ich an Zeit reingesteckt habe. Aber ja, es ist trotzdem eine schöne Erfahrung, und es ist halt auch eins von diesen Spielen, wo es einem dann manchmal schwer fällt zu sagen, ich schalte jetzt ab, weil eigentlich möchte ich jetzt noch wissen, wo führt das jetzt hin, oder eigentlich möchte ich dort jetzt noch hinkommen, und wenn du dann dort bist, kommst du aber dann drauf, jetzt geht aber die Story weiter, ich möchte noch weiterspielen. Aber ja, man kann es portionieren, man will es nur manchmal einfach nicht.
Sehr fein. Gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen müssen sollen?
Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich sehr umfassend durch.
Also ja.
Punkte angesprochen.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du das testest, weil es war nicht dieses Hype, ich krieg kaum Luft, Hype, sondern wir haben auch angesprochen Dinge, die wir auch befürchtet haben. Ja, weil Breath of the Wild ist eben nicht das Zelda für jeden gewesen. Und das Schöne ist, Tears of the Kingdom will das anscheinend auch nicht unbedingt sein. Sprich, man versucht nicht die Formel überall zu brechen, die man im ersten Teil etabliert hat und wo viele gesagt haben, das ist ein tolles Spiel, sondern eben vieles, das bemängelt wurde, die leere Spielwelt, die Dungeons und vieles andere, das wir heute eben auch besprochen haben, ja, zu verbessern, zu verfeinern. Und ich habe mich immer gefragt, warum brauchen sie so lang für diesen Teil? Die Engine steht, und das kann man auch jetzt, glaube ich, sagen, haben wir auch besprochen, wie sich die Grafik verändert oder auch nicht verändert hat, das ist die Engine vom ersten Teil. Ja. Natürlich mit Verbesserungen, und vieles andere.
Es ist auch die Spielwelt dieselbe, bis auf die Vertikalität. Genau. Also da ist vieles schon da, und sie sagen ja auch, sie haben ganz bewusst Hyrule nicht verändert oder nur geringfügig verändert, wie es halt von der Story her notwendig war. Aber auch da, das ist jetzt nicht ein völlig anderes Hyrule. Also auch da haben sie natürlich Zeit gespart.
Und diese neuen Fähigkeiten, die natürlich auch balanciert werden müssen und vieles, vieles. Also ich glaube, wir werden auch dann noch, und auch du, wenn du da noch 100 Stunden oder so reinsteckst, ja, da wird einfach noch vieles auch zu erkennen geben, wo diese Zeit hineingeflossen ist. Diese vielen Jahre seit der Entwicklung von Breath of the Wild ist einfach sowohl in die neue Story, natürlich in das neue Spiel. Ja, ist nicht falsch verstehen, das ist schon ein neues Spiel mit vielen neuen Mechaniken und so weiter. Aber hauptsächlich, glaube ich, auch in die Feintuning dieser kompletten Gesamtformel. Ja, weil die einfach wunderbar funktioniert hat, aber halt doch noch Ecken und Kanten hat, die manche Leute abgeschreckt haben, oder wo einfach der Spielspaß dann plötzlich dann doch auf der Strecke blieb. Da ist, glaube ich, viel hineingeflossen an Hirnschmalz und an Nintendo-Magie, würde ich mal sagen.
Definitiv. Und ich bin mir auch völlig sicher, es wird nicht jeden überzeugen. Also ich meine, wir wissen es ja aus unseren Diskussionen in der Community. Es gibt Leute, die mit Breath of the Wild gar nichts anfangen können. Und da habe ich mich ja auch dazu gezählt. Ja, also
aber darum glaube ich ja, dass dieser Podcast für viele, und ich hoffe auch, dass die Leute das noch angehört haben, die eben so wie du eigentlich das Spiel jetzt nicht abgelehnt haben, aber einfach gesagt, okay, ich sehe, es ist ein gutes Spiel, aber es ist nicht mein Spiel. Ja, genau das ist ja der Punkt, ja. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, das macht dann doch mehr Spaß, als ich mir erwartet habe. Ich glaube, mehr braucht es eigentlich nicht für diese Zielgruppe. Und alle anderen, ja, ich glaube, die können sich jetzt noch mehr zurücklehnen und sich freuen und um Mitternacht den Download starten oder ins Geschäft laufen dann, wenn sie offen haben und euch Tears of the Kingdom holen.
Ja, ganz sicher. Aber auch da, wie gesagt, ich will nur damit auch sagen, natürlich, es wird auch hier Spieler geben, die sagen, nein, ist nicht mein Zelda und das wird es auch nicht mehr werden. Also ich finde ja für mich selber, ich habe mir ja immer von den Trailern erhofft, irgendwann eine definitive Antwort zu kriegen, ist das ein Zelda für mich oder nicht? Und ich hätte ja auch ein Nein akzeptiert. Ja, ich bin ja auch immer vor diesen Trailern gestanden und gesagt, zeigt mir einfach, dass es nur Schreine gibt. Zeigt mir, dass es keine Verbesserungen gibt, ist auch okay, dann akzeptiere ich, dass das einfach nicht mehr meine Serie werden wird in nächster Zeit. Und ich finde, sie machen es einem diesmal wirklich nicht leicht zu sagen, ist es jetzt ein Spiel für alle Zelda-Spieler oder nicht. Weil, ja, es gibt noch immer Sachen an Breath of the Wild, die einen stören können und die sind aufgegriffen worden, die sind teilweise verbessert worden, andere Dinge bleiben natürlich. Im Endeffekt ist das wieder sowas, wo man sagen kann, hat euch Breath of the Wild gefallen? Dann ist das definitiv ein Spiel für euch. Das wird vieles von dem ansprechen, was euch Spaß gemacht hat. Aber wart ihr Breath of the Wild skeptisch, so wie ich halt, dann muss man es, glaube ich, ausprobieren und herausfinden, ob es passt für einen oder nicht. Also das bleibt euch nicht erspart. Es wird keine definitive Antwort geben. Ich kann nur sagen, ich gehöre ja auch zu denen, die gesagt haben, wenn kein Dungeon drin ist, ist es für mich kein klares Zelda. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Also probiert es vielleicht trotzdem einfach aus. Geht's offen hinein, seid euch bewusst, das ist nicht der Nachfolger von Ocarina oder was auch immer euer Lieblingszelda ist, sondern das ist ein Ansatz, wie man Breath of the Wild vielleicht zugänglicher machen kann, auch für Leute, die nicht nur diese klassischen Spieler-Explorer-Types sind, die halt herumrennen wollen und die Landschaft erkunden. Und vielleicht holt's euch wieder ab und vielleicht geht es euch dann wie mir, die halt sagen, ja, wird trotzdem jetzt Ocarina nicht vom Thron stoßen, wird nicht Link to the Past vom Thron stoßen, weil das sind halt für mich so definitive Zelda-Spiele. Aber es ist definitiv wieder mehr mein Zelda, als es Breath of the Wild jemals war.
Ich glaube, mehr Schlussworte bedarf es nicht. Ja, alle, die nachlesen wollen und auch eine Wertung und so weiter haben wollen, auf der Shock 2 Webseite gibt's jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, schon seit einigen Stunden, wir werden den Podcast ein bisschen danach releasen, das Review von Florian, ausführlich zu Tears of the Kingdom. Und eins habe ich noch, ein Ding habe ich noch, das müssen wir noch ansprechen. Du hast zuerst angesprochen, irgendwann, ich weiß gar nicht wann, Podcast doch jetzt schon länger, du hättest gern irgendwo das Blitze aus deinem Schwert kommen, da musst du natürlich an was denken, ja, da müssen wir jetzt auch noch kurz drüber reden. Es ist ja schon nach dem 7. Mai, sprich Percy Jackson läuft schon und zwar noch bis ja. Zum 4. Juni. Auf der Shock 2 Webseite gibt es auch einen Artikel und auch einen Trailer, also wer sich mal anschauen möchte, was der Florian da so an Musicals produziert und Percy Jackson, wirklich, wirklich cool, also ich habe echt gestaunt, also ich habe mir schon erwartet, dass da einige Effekte und so weiter kommen, aber wirklich alle Achtung. Und wie gesagt, bis zum 4. Juni läuft das Ding ja noch in Wiener Neustadt.
Stimmt, ja. Also wir haben jetzt die Premiere hinter uns. Wenn dieser Podcast herauskommt, sind es noch 9 Aufführungen. Ich freue mich, dass es gut angekommen ist. Also es hat mich irrsinnig gefreut. Bei der Premiere waren die ersten wirklichen Percy Jackson Fans da und auch denen hat es total gut gefallen. Also
sehr cool.
Die jetzt nicht die ganz typische Musical Crowd sind. Ich bin sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Und ja, ist glaube ich, eine tolle Show, die auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt sagen, Musical ist jetzt meins, so zugänglich ist, weil es einfach auch eine tolle Abenteuergeschichte ist.
Absolut. Nein, wie gesagt, Trailer gibt es auf der Shock 2 Webseite, da gibt es auch den Link, wo man dann Karten kaufen kann und ja, bis zum 4. Juni hat man die Möglichkeit, sich das Musical in Wiener Neustadt anzusehen.
Genau.
Florian, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Toi, toi, toi noch für dein Musical-Projekt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ja, lesen uns auch auf der Shock 2 Webseite im Review von Tears of the Kingdom.
Bis dann.
Dieser Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunlunglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro für Augenblicke, die leuchten.